Eine beispiellose Aufholjagd. 6 Siege in Folge erlaubten es dem HSV, die Aufstiegsentscheidung zu Hause vor ausverkauftem Haus erledigen zu dürfen. Sie scheiterten. Darüber und über die gesamte Saison wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg. Bitten zum Podcast Folge Nummer 111 mit Arne Moin.
Moin Olli.
Mit Jan. Hello.
Moin.
Und Tom hat es leider nicht geschafft. Wir wollten eigentlich in seinem Garten sitzen. Wir müssen das verschieben. Er hat andere Gründe, aber wichtige Gründe. Wir haben eine Sprachnachricht, die wir dann gleich mal zur gegebenen Zeit abfeuern. Denn er will am Ende der Saison ja sicherlich auch noch ein paar Worte verlieren. Über eine Wahnsinns, Aufholjagd, habe ich am Anfang schon gesagt. Sowas hat es wohl noch nicht gegeben, wie Statistiker das berichteten. Wir selber können es auch nicht an 6 Siege in Folge in einer Bundesliga-Saison erinnern. War der absolute Wahnsinn. Nochmal, war jemand im Stadion von uns? Keiner, glaube ich, ne? Nein. Arne war im Hinspiel da in Berlin. Den Bericht haben wir schon gehört. Tom, der uns hier hätte berichten können, war da, aber der wird auch gleich noch ein paar Worte verlieren darüber. Du hast es gesehen wo, Jan?
Ich habe es gesehen auf Zypern. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt mit etwas Abstand, quasi genau eine Woche später, den Podcast machen, weil ich habe natürlich auch in der Zeit schon viel gehört und gesehen und gelesen und mittlerweile ist man eben nicht mehr so enttäuscht und guckt ein bisschen mehr auf die Saison zurück und ist wieder ein bisschen positiver gestimmt.
Ja, ich denke auch, dass man ein bisschen Abstand braucht nach so einem Spiel, nicht zu viel. Deswegen konnten wir jetzt auch nicht nochmal verschieben, weil es ist tatsächlich so, dass wir in 7 Wochen wieder spielen. Da geht es wieder los, 2. Bundesliga, 15. Juli. Und wollten wir dann jetzt einmal einen Schluss finden.
Ja, Arne, wo hast du es gesehen? Kurz bevor noch mal Kritik aufkommt hier. Ich werde auch nächstes Jahr wieder nicht die Relegation in meine Urlaubsplanung mit einbeziehen.
Ja, also
ich plane wieder mit direktem Aufstieg.
Hast du es in Hamburg am Fernseher verfolgt, oder?
Nee, ich war auf Norderney wieder.
Ach so. Ja. Also Norderney, Zypern und ich, Venedig. Also
Venedig ist ja auch fast eine Insel.
Es ist very international, wo wir waren, aber am Ende des Tages hat der HSV in Hamburg gespielt. Ich fand schon schade, dass ich das nicht sehen konnte. Natürlich kann man immer im Nachhinein große Sprüche machen, so, ja, ein Glück, ne, und so weiter, aber es wäre ja nicht so völlig abwegig gewesen, dass das eines der Spiele seit mindestens 10 Jahren oder auch länger, was man nicht wirklich verpassen wollte.
Ja, ich hab mir da viel Lorbeeren mit eingeheimst, dass ich an dem Tag noch gesagt habe, da rennt man 20 Jahre mit Dauerkarte zu jedem Scheißspiel hin und dann ist man an so einem Tag nicht im Stadion. fand sie nicht so lustig, aber nach dem 2 Stunden später sah die Welt schon wieder ganz anders aus und ich war froh, dass ich mich da so komplett rausziehen konnte gedanklich und abgelenkt war.
Ja, das muss ich auch sagen. Wir sind erst Montag in Venedig angekommen und wir sind direkt in so ein Restaurant, also Coverback-Restaurant draußen, wunderschönes Wetter. Und ich habe es am Handy und auf Sky Go und dachte, das wird in Venedig ja eh nicht funktionieren. Es funktionierte tadellos. Und ich konnte aber nicht die ganze Zeit zugucken, also habe ich so eine Serviette draufgelegt und immer mal hochgehoben. Und dann sah ich immer, wenn ich hochgehoben habe, eigentlich nur Angriff härter. Und habe sie gleich wieder drüber gelegt. Also sicherlich war es nicht immer so, aber in Momenten, wo ich das gemacht habe. Von daher, ich war froh, als ich dann das Handy ausmachen und tatsächlich auch nichts davon mitbekommen musste weiter. Also anders als all die Jungs, die im Stadion waren. Ne?
Ich habe auch direkt nach dem Spiel, also mit Abpfiff ausgemacht. Also mir war das, also ich wollte auch nichts sehen von fröhlichen Herkanern oder von trüben absolut. Gesichtern und blöden Kommentaren und so.
Wie war das auch von Norderney? Hast du da im Public Viewing oder auch nur so
irgendwie? Nee, das ist ja alles feines Land von Doofstadt. wird auch sowas, glaube ich, nicht übertragen. Also ich habe mich zumindest auch gar überhaupt nicht drum bemüht. Nee, wir haben das zu Hause auf dem Rechner geguckt und der ist also auch mit Abpfiff natürlich zugeklappt worden.
Okay. Ja, gut.
Und, ja.
Also, ich würde einfach mal sagen, wir feuern einfach mal, wenn du das kurz machen könntest, die Nachricht von Tom ab. Einfach mal, weil er so einen kleinen Spielbericht hat. Er geht natürlich auch ins Fazit der ganzen Saison, aber das ist jetzt auch völlig okay. Und dann fangen wir aber trotzdem danach mit dem Spiel kurz mal an. Da machen wir auch nicht lange drüber. Also Toms Nachricht. Mal nochmal mit lauter machen. Lauter und Mikro da an die Dings. Also wir haben leider keinen Test gemacht, weil es ging gerade nicht von der Zeit. Bisschen lauter und dann
ja, aber alles nichts.
Von vorne nochmal. So, die Technik, ne? Jetzt aber.
Mal vom so, moin Jungs, ich kann leider schon wieder nicht dabei sein, tut mir auch ein bisschen leid. Nützt ja aber alles nichts. Ich berichte kurz mal vom letzten Spiel. Da waren wir mit einem großen Gentleman-Aufgebot, da selbst die Außenstellen aus Stuttgart und München waren vertreten. Witzigerweise nur meine drei Mit-Podcaster hatten wohl was Besseres vor. Naja, hat nicht so.
Dazu habe ich schon was gesagt.
Scheint. Egal.
Weiter geht's.
Geklappt anscheinend. Egal. Die Stimmung im Stadion war Bombe, selbst nach dem frühen 0:1. Denn ein Unentschieden hätte ja gelangt. Insofern, selbst nach dem 2:0 fehlte eben nur ein Tor, um zur Verlängerung zu kommen. Andererseits hatte man tatsächlich im Stadion nie das Gefühl, dass es irgendwie, also ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich klappen könnte. Irgendwie waren sie nicht gut genug drauf, die Jungs. Naja, war ein bisschen schade. Es hat an dem Tag einfach nicht sollen sein. Nach dem Abpfiff sind ein paar von den Jungs auch ein bisschen die Tränen gekommen. Das finde ich ganz schön und muss noch so ein bisschen getröstet werden. Das gehört einfach zum Fansein dazu. Und was ich noch sagen wollte, auch der Support auf der Nordtribüne war, finde ich, wie immer großartig vor allem. Denn die Mannschaft wurde nicht ausgepfiffen, es gab Ovation für das Erreichte und ein klares Bekenntnis zu dem Weg, der bislang die Saison eingeschlagen wurde. Also von daher, eigentlich war es schön. Ich habe trotzdem fast eine Woche jetzt gebraucht, um das Spiel zu verdauen. Und bin eigentlich immer noch ein bisschen traurig, denn die Chance war da. Ein schnelles Saisonfazit von mir. Der Umbruch, der immer mal wieder propagiert wurde, ist meines Erachtens teilweise gelungen. Wir haben viele junge Spieler, die ein enormes Entwicklungspotenzial haben und auch schon eine enorme Entwicklung genommen haben, wie ich finde. Nichtsdestotrotz muss man eben auch so einmal konstatieren, dass es eben doch ein längerer Prozess ist, der in einer Spielzeit nicht abgeschlossen werden konnte. Es fehlt, und das sagt ja jeder, der berühmte Plan B, das wurde schon so oft angesprochen, das ist, finde ich, auch ganz deutlich im Hertha Rückspiel geworden. Da haben wir immer den gleichen Stiefel weitergespielt, immer Kurzpass, 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 gefühlt sogar bis zum Ende der Verlängerung, anstatt mal weite Bälle. Im Gegensatz dazu meine ich mich zu erinnern, dass wir in Berlin, also tatsächlich auch mal mit weiten Bällen agiert haben, nicht dieses kurze hinten raus, und das war dann ja auch von Erfolg gekrönt. Nützt aber nichts. Wie schon gesagt, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Saison. Aufstieg wäre das Sahnehäubchen gewesen, da hätte vor 5 Wochen eh keiner mit gerechnet, deswegen bin ich eigentlich zufrieden, dass wir 2 Bonusspiele hatten, die ich auch im Gegensatz zu euch nochmal auch beide gesehen habe. Also live. Vielleicht ein weiteres Fazit ist, dass Kittel wie immer abgetaucht ist, wenn es darauf ankam. Das ist wirklich schade, weil irgendwie finde ich den Typen ganz cool und ich.
Geht immer aus, weil es zu langweilig wird.
Finde ich den Typen ganz cool und
ich. So nicht. Und ich.
Ich finde den Typen ganz cool und ich weiß, dass er ein tolles Füßchen hat und so weiter, aber ich kann es nicht verstehen. Also das scheint einer der Jungs zu sein, die der Trainer nicht erreicht. Wenn ich vielleicht den einen oder anderen Wunsch für die nächste Saison äußern dürfte, ich würde sagen, weitermachen wie bisher, auf Konstanz setzen, also sprich Trainer, Sportchef, Mannschaft weitestgehend zusammenhalten, wenn es geht. Wir sprechen ja von Wünsch dir was, ein Plan B entwickeln, wie vorher schon angekündigt oder mehrfach gesagt. Ich würde weiterhin Mikkel Kaufmann gerne noch für ein weiteres Jahr ausleihen. Kaufen würde ich ihn nicht, aber wenn die Option bestehen würde, den Kaufmann für ein Jahr weiterhin zu halten, würde mich das sehr freuen. Ich hoffe, dass ein Teil der Rückkehrer sich ein bisschen warm gespielt hat. Ich denke da insbesondere an Meißner, den ich eigentlich immer cool fand, wenn er reinkam. Entschuldigung. Vielleicht muss man gucken, ob man noch einen Zehner verpflichtet oder einen weiteren Stürmer, so es denn tatsächlich mit Robin Meißner nicht passt, ob man noch einen weiteren Stürmer ausleihen kann. Ansonsten wird in der nächsten Saison noch alles besser. Der Podcast wird auch wieder lustiger werden als bisher und ein bisschen actionreicher. Vielen Dank an alle, die mich auch immer mal wieder ansprechen, die den Podcast hören. Größtenteils sind sie zufrieden. Wie schon gesagt, danke fürs Hören. Ja. Ansonsten abschließend würde ich sagen, die nächste Saison wird noch besser und als Meister wird sie beenden nur der HSV. Also,
warte, komm mal.
Ein weiteres Motto könnte sein.
Ja, sein weiteres Motto war Make the podcast great again. Ja, danke. Stopp, reicht. Ja, da hättest du auch vorbeikommen können. Tom, wenn du hier so lange uns das, also das war ja schon fast der ganze Podcast, aber gut, das wollte ich auch von ihm, er gehört genauso wie wir dazu und muss am letzten Podcast ja auch nochmal hier seine Meinung kundtun, ne? Lass nochmal über das Spiel reden, also es gibt ja, Lage der Liga gibt's nicht, außer vielleicht, dass
das war die Liga,
dass Dresden es auch nicht geschafft hat als Zweitligateam, in der Relegation zu gewinnen und damit abgestiegen ist. Herzlich willkommen der KSC. Nicht der KSC, sondern Kaiserslautern.
FCK.
FCK. Das kriege ich immer durcheinander. Das sind für mich Top-Teams alles.
Ja,
herzlich. Die wollen wahrscheinlich wieder so einen Durchmarsch machen bis zur Meisterschaft. Mal gucken.
Als Aufsteiger Meister werden. Meinst du, das können die nochmal?
Das haben sie schon mal erreicht. Ne? Und dann mal sehen. Gut, aber wir haben ein Spiel gespielt. Lass uns kurz drüber reden.
Ja. Ich hatte ja im letzten Podcast, beziehungsweise in der letzten Sprachnachricht noch ganz euphorisch gesagt, natürlich kann es passieren, dass wir ein komplett anderes Spiel sehen, aber ich weiß wirklich nicht, woher Hertha das nehmen soll. Und ja, jetzt haben wir doch ein komplett anderes Spiel gesehen. Ich finde aber eigentlich gar nicht, dass es so sehr an Hertha lag, wie das alle sehen wollen in Berlin und auch wie Herr Fuß das sehen wollte und so, sondern tatsächlich finde ich, dass es vom HSV kommt und das ist etwas, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, dass wir so verunsichert auftreten nach einer Siegesserie von 6 Spielen, nach so einem guten Relegationshinspiel in Berlin, wirkt die Mannschaft auf einmal total nervös, verunsichert, spielt nicht, braucht für alle Aktionen zu lange, denkt zu viel nach. Es war die erste Halbzeit insbesondere so ein bisschen Männer gegen Jungs. Und das muss ich sagen, das war etwas, was ich nicht eingeplant hatte und was eigentlich dann schon fast die halbe Rutsche war an dem Tag.
Ja, ich fand aber auch schon, dass Berlin sich absolut anders präsentiert hat als im Hinspiel. Das muss man doch wirklich sagen. Also gerade zu Beginn dass sie ja nicht eingeschüchtert. Sie haben drei neue gebracht. Sie haben unter anderem Boateng, dann den vorher gelb gesperrten, kommt gerade nicht auf seinen Namen. Und da haben sie schon
Askasiba.
Ja, genau, da haben sie schon viel mehr Druck gemacht als im gesamten Hinspiel. Ja. Also das fand ich schon. Und
ja, klar, also der Askasiba war bestimmt ein Faktor, aber entscheidender, größerer Faktor ist irgendwie anscheinend die heutige Fußballgeneration, die spielt auswärts selbstbewusst und frech und zu Hause irgendwie unsicher. Genauso wie man früher auch als Tabellenführer selbstbewusst aufgetreten ist und heute die Mannschaften, die oben sind, auf einmal, siehe St. Pauli diese Saison, irgendwie weiche Knie bekommen, weil sie Verlustängste haben und einbrechen. Also scheint eine ganz andere Fußballergeneration zu sein.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich genau das, was man dem HSV, ich meine, wir greifen jetzt vor über alle Fazite oder so, aber genau das ist ja das, was der HSV die ganze Zeit eigentlich macht. Ist er vorne und muss eigentlich nur den Platz verteidigen, schwächelt er und macht Fehler und wird nervös, ob des Druckes. Wenn er von unten kommt, eigentlich nichts mehr gewinnen kann, reißt er plötzlich gibt es Leistungen, die du dir kaum erklären kannst. Und das Gleiche ist ja das Hinspiel gegen Hertha. Es ist eine Mega-Mannschaft, also nicht eine Mega-Mannschaft, es ist eine Erstligamannschaft, es ist ein großes Stadion, es sind 340 Millionen da reingeflossen. Und du kannst dann nur gewinnen, selbst wenn du nicht gewinnst. Und dann spielst du viel befreiter auf und das hat der HSV da gemacht. Also ich glaube, das ist immer so der Punkt. Ne? Und dann stehst du im eigenen Stadion vor deinen Leuten, bist jung und musst eigentlich nur noch gefühlt den Sack zumachen. Ja, und da hapert's. Ne? Wie hast du das erste Tor gesehen, Arne? Findest du, das war jetzt glücklich? Ich fand das jetzt gar nicht so, man sagt immer so ein Glückstor, höre ich hier und da, aber Ecke von wem auch immer geschossen, aber Boyota köpft ihn rein, großer Mann, recht überlegen, gut geschossen die Ecke und zack, oder?
Ja, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wüsste nicht, was daran glücklich ist.
Mhm. Einfach gut geschossen und schön.
Und schlecht verteidigt.
Ja, also.
Das ist ja die Frage, ist es schlecht verteidigt?
Ja, ja. Ich möchte auch nochmal auf den letzten Podcast verweisen, bitte. Wo ich glaube ich also auch gesagt habe, ich wüsste nicht, wie schlecht wir spielen können, um das noch zu vergeigen. Außer es fällt eine doofe, frühe Ecke, habe ich, glaube ich, gesagt. Ich habe nicht nochmal gehört, aber ich glaube, es war so. Sie war sehr doof, nicht im Sinne von, dass sie unnötig war, sondern es war sehr knapp, dass es überhaupt eine Ecke war. Der Ball war so, ging so Ping-Pong-mäßig zwischen Haier und seinem Gegenspieler hin und her. Und Haier war ganz leicht noch zuletzt am Ball. Also von daher war sie doof. Ja, und das war halt eine frühe Ecke. Und so wie wir, ich glaube in Regensburg war es, aus drei Leuten aussuchen durften, da schon laut in Reinköpf, war es jetzt, dass drei Berliner da sich noch gegenseitig fragen konnten. Mhm. So, wir stehen jetzt so frei, wer möchte. Ja, und dann kommt all das, worüber wir, glaube ich, in den letzten drei Jahren auch schon regelmäßig gesprochen haben. Es war das zweite Spiel nach dem DFB-Pokal ausverkauft seit langer, langer Zeit für den einen oder anderen auf dem Feld. Das erste Mal wahrscheinlich vor so einer großen Kulisse, wo man dann doch als Favorit ins Spiel gegangen ist. So, und dann kommt sowas zustande, das frühe Gegentor. Und dann, wie also auch Nicht-HSV-Fans sagen, macht Hertha dann eben ihr bestes Saisonspiel. Was ja jetzt keine übermäßige Leistung sein muss, aber zumindest war es nicht schlecht. Jungs gegen Männer finde ich sehr passend. Und damit hat Hertha das am Ende dann clever gespielt. Also ich würde dem HSV da keinen riesen Vorwurf draus machen, so nach dem Motto, das hätte man nicht mehr erwartet, dass es so eine Negativleistung gibt. Ja, da waren wirklich die Cleverness im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball anbetrifft und so weiter. Da hat man dann doch die Erfahrung gesehen eines Erstligisten gegenüber der jüngsten Mannschaft der zweiten Liga. Dafür sind sie, finde ich, relativ schnell, so ab der 10. Minute irgendwie für den Spielverlauf dann doch ganz gut zurückgekommen. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja, aber mit wenig durchschlagendem Erfolg und das über die 87 Minuten nach dem ersten Gegentor und zum zweiten kommen wir ja gleich nochmal.
Also wir haben ja bei beiden Spielen, bei beiden Relegationsspielen 10 Torschüsse vom HSV, was ja auch sehr wenig ist. Also das einzige Tor, was in beiden Spielen gefallen ist, ist auch eins, was glücklich gefallen ist. Da hat er selber, der Reis selber gesagt, obwohl der ein mega Spiel gemacht hat in beiden Spielen, aber dass er das Tor eigentlich nicht so schießen wollte. Also ich finde, wir sind extrem ungefährlich dafür, dass Hertha jetzt ja auch nicht ein Ding nach dem anderen gemacht hat bei uns und auch ein bisschen glücklich war. Ich meine, wir haben einfach aus Chancen nichts gemacht. Also ich sehe da einen Fernschuss von Haier aufs Tor, wo Glatzel, wo Anterolle den vielleicht abstaubt und ihn reinmacht. Also all sowas ist uns nicht geglückt. Ne? Also wir sind eben dafür sind wir zu ungefährlich. Das ist eben schade. Das, also ich hätte so ein Spiel gerne 4-2 verloren oder so. Aber nicht so, dass man, dass da nun gar nichts passierte. Und dann bist du eben, wenn du so ungefährlich bist, dann ist man eben leicht zu schlagen. Wäre es besser gewesen, man hätte das Hinspiel vielleicht 1-0 verloren, wären wir dann vielleicht ein bisschen, weiß nicht, aggressiver gewesen oder eben, weil wir dann wieder nichts zu verlieren haben, in Anführungsstrichen, oder ist das alles Quatsch?
Das weiß man nicht. Also das hätte vielleicht auch Hertha wiederum aufgebaut.
Ja, genau.
Das ist alles Spekulation. Im Endeffekt, finde ich, muss man sagen, Tom hatte das eben noch erzählt, einige mussten eine Träne wegdrücken und so. Die Enttäuschung rührt ja daher, dass man nach dem Hinspiel gedacht hat, es ist möglich jetzt. Ne? Grundsätzlich vor der Relegation war es ja so, dass man gesagt hat, komm, das ist jetzt nochmal ein Bonus, eine Bonuschance, aber im Grunde genommen hast du als Zweitligist immer eine Chance, vielleicht die liegt bei 30%. Also wie viele sind da in den letzten Jahren gescheitert? Und wir haben ein paar Wochen vorher gegen Freiburg gespielt. Rein nominell gesehen ist das, was Hertha da auf den Platz schickt, nicht schlechter. Gut, die haben jetzt, Freiburg hat eine super Saison gespielt, da lief alles. Hertha hat eine Saison gehabt, wo nicht viel zusammenlief. Aber die einzelnen Spieler sind qualitativ mindestens genauso gut. Und wenn die dann sagen, oh, heute läuft alles für uns, wir kriegen eine Ecke, eine frühe Ecke, die vielleicht sonst zum Abstoß gegeben wäre. Der HSV hat 2 Ecken nicht bekommen. Und irgendwie merkst du als Spieler auch, heute läuft es einfach für uns, da ist was drin, dann sind die eben wieder stark. Und das hat man eben halt auch gesehen in ihrem Agieren. Und dann ist es keine Schande, dass du da dagegen verlierst. Also dafür muss man sich nicht schämen. Es ist, wie gesagt, nur enttäuschend durch die Erwartung, die uns das Hinspiel gemacht hat. Aber alles in allem muss man trotzdem irgendwie nach wie vor, finde ich, ein positives Fazit ziehen und sagen, okay.
Ja, Fazit, da kommen wir ja noch zu. Und es ist immer völlig klar, dass wenn jetzt eine Mannschaft, mir fehlen die Beispiele, weil diese Mannschaften immer gewonnen haben, bei Europameisterschaft Griechenland ins Finale kommt und dann Zweiter wird, die gewinnen dann auch noch die Europameisterschaft. Genauso wie Portugal, schlecht, und gewinnt gegen Frankreich. Selbst wenn die dann den Zweiten nur holen, würde man 5 Tage später sagen, ihr seid die Geilsten, ihr seid im Finale gewesen. Aber an dem Tag, wo ich eigentlich nichts mehr erreichen kann, oder also ich bin im Finale, jetzt kann ich siegen oder verlieren. Dass ich am Ende trotzdem eine tolle Saison gespielt habe, ist ja klar. Aber in dem Moment willst du einfach nur gewinnen und die Enttäuschung ist völlig klar, dass das Fazit am Ende, dass es mega war, oder darüber reden wir gleich, ist ja klar, aber da willst du einfach mehr reißen. Ich habe mal eine Frage zum nicht gegebenen Elfmeter, also da muss ich wirklich sagen, da fehlen mir wirklich die Worte. Habt ihr euch das nochmal angeguckt? Gerade Plattenhardt, der nun auch am Ende noch für die Entscheidung gesorgt hat, faulter Haier, also reißt ihn runter, das hat so in so vielen, also dass das nicht mal überprüft wurde oder ähnliches. Also da.
Ja, da kommen wir wieder zu dieser Geschichte, dass an so einem Tag alles aus Hertha-Sicht für dich läuft und aus HSV-Sicht alles gegen dich läuft. Ne? Also da, ich hatte im Urlaub so ein bisschen gedacht, der Fußballgott scheint auch im Urlaub zu sein. Denn es war ja, ob du nun jetzt Jatta nimmst, der im Hinspiel halt eine Blessur hatte, der die Woche über nicht trainieren konnte und dementsprechend auch eben halt nicht eine Top-Leistung abliefern konnte. Die Schiedsrichterentscheidungen, die knapp zugunsten von Hertha ausfielen und all dies kommt zusammen. Ne? Und ja, also ich finde andersrum irgendwie den Elfmeter jetzt nicht. Also hätte man den gegen uns gegeben, hätte ich ihn auch nicht so durchgewunken und ich habe auch nicht, fand es jetzt auch kein Riesendrama, das wir nicht bekommen haben, aber es ist die Summe aus allem, was an so einem Tag dann einfach gegen dich läuft.
An so einem Tag geht der auch nicht rein, wahrscheinlich, ne? Also, das kommt ja noch dazu. Okay, mir fiel noch auf, in der 80. hat Wagnermann auch nochmal so eine Chance. Der Mann, der unbedingt in die erste Liga will. Warum sind solche Leute dann nicht mal in der Lage, das auch mal zu beweisen, wie Alidou oder ähnliche, die uns dann entscheidende...
Das ist auch nochmal ein Thema.
Ich weiß nicht, ich denke mal, das Spiel haken wir ab. Vielleicht hätte man hier und da noch mehr wechseln können oder was weiß ich. Es hätte ja ein Tor gereicht und das ist schon echt heftig, dass das nicht passiert ist. Also ja, ganz traurig, aber gut. Wir haken das Spiel ab, wir sind nicht aufgestiegen, aber wir haben einen Wahnsinns-Endspurt. Noch eine Frage, wäre mit Suhonen da vielleicht mehr drin gewesen oder Arne, was meinst du? Kann das so ein Ding gewesen sein, was uns fehlte?
Ja, also mit Sicherheit, weil aufgrund seiner Spielweise und seiner Leistungsexplosion in den letzten Spielen wäre das mit Sicherheit nochmal eine Herausforderung für die Hertha-Defensive geworden. Wenn du da halt so einen quirligen Spieler hast. Aber gut, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Er konnte nicht dabei sein und da mussten wir mit dem Personal spielen, was eben da war.
Wir müssen ja auch allgemein sagen, wir sind von Verletzungen bis auf jetzt zu Beginn eben mit Leibold. Und ich glaube, dass Ambrosius hat sich in der Saison davor verletzt, glaube ich,
oder? Ja, aber war ja halt immer noch verletzt, ne?
Ja, aber damit will ich sagen, also außer Leibold und danach ist eigentlich, sind wir recht verletzungsfrei geblieben. Und da kann man auch auf Holz klotzen. Am Ende wurde eben.
Kotzen.
Ja, auf Holz klotzen. Wurde eben, ja, durch die vier Siege, also dann, klar, dann ist irgendwann mal hier und da. Ein Spieler auch am Ende. Naja, gut, okay. Also das war das Spiel, das war die Saison, das war das Relegationsrückspiel. Wir haben es verloren und wir mussten uns das nicht antun. Ich habe es eben von einigen gehört. Also Tom hat es ein bisschen berichtet. Ich habe auch mit Laci geredet. Dann kommst du da halt raus aus dem Stadion und willst nicht sofort nach Hause und es fängt wohl so derbe an zu regnen. Es ist so wirklich, du liegst auf dem Boden und dann kommt noch einer und gibt dir einen Arschtritt. So kommt es einem vor, ne? Also es ist wirklich so, aber es ist dann auch alles egal, betröppelt.
Es sind so zwei Dimensionen, habe ich gedacht, so, ne? Das Spiel am Donnerstag und dann das Spiel am Montag. Du denkst, du bist in einer komplett anderen Fußballdimension gelandet, in der auf einmal alles anders ist.
Ja.
Es ist vorbei.
Es ist vorbei, okay. Gut, ich wollte mit euch noch kurz, deswegen haben wir uns jetzt auch hier getroffen, über die Saison reden und vielleicht eben dementsprechend auch ein paar positive Dinge erwähnen. Ne? Also, ich habe mal eine Frage an euch, wer kann sie mir beantworten? Was war unser schlechtester und was war unser bester Platz in dieser Saison? Weiß es jemand?
Der Beste war, du machst den Schlechtesten, nicht den Besten.
Okay.
Den Schlechtesten kann ich nicht sagen, der war mit Sicherheit in der Zeit, wo ich mir auf die Tabelle gucken Verbot gegeben habe.
Ja, gab sowas, wo du immer sagtest, ich gucke nicht auf die Tabelle.
Genau.
Der Beste müsste dann wahrscheinlich der dritte Platz sein.
Nee, das war der zweite.
Richtig.
Weil Nordderby war erster gegen zweiter.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und der Schlechteste war tatsächlich am 5. Spieltag, 10. Ja, am 5. Spieltag, 10. Da müssen wir eigentlich froh sein, dass es Tim Walter überhaupt noch gibt. Also, ja. Aber es wäre vielleicht auch ein Tick zu früh gewesen.
Ja, andere Trainer hat es dann schon am 5. Spieltag mal zerrissen.
Also unsere favorisierten Plätze waren waren Sechster und Siebter. Da waren wir siebenmal Sechster, siebenmal Siebter und danach kam der dritte Platz, den wir ja auch zum Schluss dann wieder erreicht haben. Also wir hatten wirklich von 2 bis 10 alles durchgehabt, aber nicht Erster waren wir nicht. Und wir waren auch nicht schlechter als Zehnter, aber wir haben das, was wir so ein bisschen vorher gesagt haben, am Anfang vielleicht sind wir ein bisschen schlechter und würden das Feld dann von hinten aufrollen. Damals hast du dann ja auch zu Recht gesagt, das kam ein bisschen zu früh durch irgendwie haben wir Rostock geschlagen und dann waren wir plötzlich auf dem dritten, wo wir gar nicht sein wollten, weil ja, dann wird es ja wieder schwierig. Aber um das jetzt nochmal so ein bisschen so richtig einzuordnen, wir haben die Rückrunde ging recht früh los. Das hat alles damit zu tun, dass jetzt ja alles so nach vorne geschoben wird durch die WM, die später dann im Winter stattfindet. Und wir sind, glaube ich, Anfang Januar mit Dresden 1-1. Das war nicht so geil. Aber dann haben wir ja richtig was abgefeuert. Wir haben eigentlich die Gegner wie St. Pauli, Heidenheim. Wir haben im Pokal gegen Köln gewonnen. Wir haben St. Pauli geschlagen. Wir haben Heidenheim geschlagen. Wir haben Darmstadt auseinandergenommen und und man muss klar sagen, dieses 5-0 sind im direkten Vergleich 10 Tore und das sind vielleicht die 10 Tore, die am Ende dafür gesorgt haben, dass wir bei Punktgleichheit in die Relegation gekommen sind. Also da haben wir Leistung gebracht, ne? Und plötzlich waren wir wieder auf dem ersten, waren wir wieder ganz vorne und wie Arne das sehr genau gesagt hatte, dann kam dieses Spiel, wir haben gegen Sandhausen 1-1 gespielt, was ja schon nicht so geil ist. Aber dadurch, dass St. Pauli verloren hat, sind wir auf den zweiten gerutscht. Und dann war es tatsächlich Zweiter gegen Erster. Und es ging zwar mit dem Sandhausen-Spiel los, aber da war man eben noch motiviert, weil man eben noch einen Platz hochgerutscht ist durch St. Pauli. Und dann kam eigentlich eine Phase von 7 Spielen, inklusive Sandhausen, wo wir nur gegen Aue gewonnen haben, wo wir gegen Paderborn verloren haben, gegen Nürnberg verloren haben, wo wir gegen Bremen verloren haben, wo wir letztendlich gegen Kiel verloren haben. Also aus 7 Spielen 5 Punkte geholt haben. 4 verloren, 1 gewonnen und 1 oder 2 unentschieden. So, und dann verlierst, also du spielst 7 Spiele, holst 5 Punkte und dann soll es noch irgendeine Möglichkeit geben, dass, also wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man dann, wenn man okay die nächsten 5 Spiele gewinnt, dann hätte man noch eine Chance. Wir waren doch völlig klar, dass das nicht klappen kann. Also was ist das überhaupt für eine Vorstellung, dass wenn man aus 7 Spielen 5 Punkte holt, dass man sagt, ja okay, aber die nächsten 5, da machen wir dann 15 Punkte. Und gut, wenn euch dazu jetzt nichts einfällt, dann gibt's hier für mich nochmal eine folgende, die Folge, hoffentlich geht meine Sicherheitsaufnahme jetzt nicht aus. Also pass auf, ja, ist in den Fotos gespeichert hier. Heute Mittag. Die Folge hieß die nicht die hieß noch, und wenn wir doch noch, hieß die Folge. Noch ist alles möglich. Olli rechnet vor, dass ein Aufstieg mit 5 Siegen nach wie vor machbar wäre, bis er von Jan, Arne und Tom erinnert wird, dass wir über den HSV reden, der das schaffen soll. Tom zeigt sich bla 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 und am Ende machen wir so, noch ist die beste Saison seit Jahren machbar, hängt sich Olli an den Strohhalm aus aufgeweichter Pappe, wie auch immer. Jetzt erstmal den KSC und Freiburg weghauen und dann sehen wir, wer zuletzt lacht. Lass gut sein, Olli. Ja. Gut, Freiburg haben wir nicht geschlagen, aber ja, wir haben einiges hingekriegt, was wir also selber fast nicht, also es war ja eigentlich unmöglich, ne? Es war ja so ein bisschen versetzt durch das Aue-Spiel, deswegen kann man das nicht so chronologisch, wie das in den Tabellen oder wie das im Spielplan jetzt so aufgezeichnet ist, war es ein bisschen versetzt. Man hatte auch noch den KSC, also man war ein bisschen euphorischer, weil man auch gegen KSC im Pokal noch gewonnen hat und so. Aber ja, wie habt ihr diese Phase so wahrgenommen, von Spiel zu Spiel? Ich meine, angefangen hat das mit dem Sieg gegen KSC, 3-0 zu Hause und dann
die Siegesphase?
Ja, also dann Regensburg. Wie der Glaube daran, dass das klappen kann, das, was wir hier vorhaben. Also ich habe null dran geglaubt. Ich habe allen Leuten immer geglaubt,
außer dass kannst du auch nicht. Also klar sagt man immer, wenn es rechnerisch möglich ist, aber die entscheidende Niederlage von Darmstadt. Ich weiß jetzt gerade nicht gegen wen. Damit rechnet man eigentlich nicht. Also
gegen Düsseldorf da zu dem vorletzten Spieltag, meinst du jetzt?
Nee, ich glaube noch früher. Noch früher war es eine, wodurch wir dann also durch eigene Kraft quasi das erledigen konnten.
Nee, durch eigene Kraft war Düsseldorf. Das war ja das, worauf wir gewettet, gehofft hatten.
Ja, aber davor gab es eine Niederlage, die nicht eingeplant war. Ein vor oder nach dem 6-0 gegen Aue war das. Und dadurch war es dann überhaupt erst noch möglich, weil Düsseldorf war natürlich jetzt kein leichter Gegner für Darmstadt. So, und dann eben, so wie es da ja eben auch im Text gestanden hat, es geht eben um den HSV. Und zu dem Zeitpunkt konnte man nicht allzu viel heranziehen, was einen von so einer Serie hat träumen lassen. Dafür waren die Spiele einfach zu durchwachsen. So, und
man wusste aber dadurch, dass eben wir im Grunde genommen kein Spiel mehr gegen die da oben hatten, aber die gegeneinander noch spielten, ja, wusste man, dass man mit 5 Siegen tatsächlich wahrscheinlich.
Das haben wir aber auch schon 2-3 Spiele vorher gesagt, dass das so der Fall ist. Mhm. Und die haben sich oben gegenseitig alle die Punkte genommen und wir haben keine gemacht. Also von daher war dieses Argument irgendwann dann auch durchgelutscht. Und
es war ja auch letztendlich noch nicht mal einer von denen da oben, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass Düsseldorf gewinnt gegen Darmstadt. Und nur dadurch kamen wir da auf Punktgleichheit und durch dieses Torverhältnis haben wir dann, ich meine, es ist ja nicht nur das Torverhältnis direkt gegen Darmstadt, sondern wir haben in dieser Phase ja viele Spiele hoch gewonnen. Ne? Also wir haben gegen Aue 4-0, Karlsruhe 3-0 und so weiter. Also wir haben da wirklich mit diesem Torverhältnis eine Menge. Ja gut, letztendlich ging es nur um den Vergleich mit Darmstadt, aber hätte man irgendwie durch Zufall, hätte vielleicht Bremen noch verloren, das eine Spiel, hätte man da eben auch.
Ja, also ich muss sagen, mir hat diese Phase Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht irgendwie so verbissen eben dran geglaubt habe, dass da noch was bei rauskommt. Und wahrscheinlich war es für die Mannschaft genauso, dass es einfach Spaß gemacht hat, zu gucken, ne, was passiert auf den anderen Plätzen und gewinnen wir unser nächstes Spiel auch wieder, ohne dass man sich jetzt da verrückt gemacht hat. Es muss klappen, weil es dafür gibt es so viele Faktoren, die zusammenlaufen müssen. Und ja.
Aber ist es nicht auch genau das, was das ausmacht, wenn man jetzt nicht die Mannschaft ist, die aufsteigt oder die Meistertitel holt? Ist es nicht das, was du als Fan, was dich irgendwie motiviert, weiter Fan zu sein, dass du so eine Phase hast, wo du dann plötzlich mal 5 Spiele gewinnst und einfach richtig Spaß hast? Also,
ja, also grundsätzlich waren wir ja vorher auch nicht unzufrieden. Es war eben halt nur diese, ja, sag mal, die Paderborn, Düsseldorf und Kiel, diese 3 Spiele, die wirklich unbefriedigend waren. Und aber
Nürnberg, ganz schlimm.
Nürnberg. Ja, gut, Nürnberg war sehr unglücklich. Mhm. Nürnberg war auch nach dem Pokalspiel, ja, was sicherlich auch irgendwie Körner gekostet hat. Das nehme ich mal raus, aber dann, wie gesagt, diese Spiele Düsseldorf, Paderborn und das hat man nicht verstanden, aber das ist, glaube ich, etwas, was fast jede Mannschaft mal hat, irgendwann in der Saison. Und das hat Schalke auch gehabt, das hat Bremen auch gehabt. Und das passiert halt. Also die Perfect Season ist selten und war ja auch gar nicht von uns irgendwie erwartet. Also
ja, aber könnte es beschissener sein, dass erst freuen wir uns sehr darüber, das muss man ja wirklich sagen, dass dann Schalke war ziemlich eindeutig, aber dann am Ende auch Bremen direkt absteigen und kommen in unsere Liga, sind auch am Anfang recht unerfolgreich und wir denken noch so, geil, zweite Liga, jetzt hat sie auch erreicht und sie werden es ja nicht schaffen. Und jetzt steigen sie einfach so auf, zeigen uns einfach das, was wir seit 4 Jahren versuchen, wie man es macht.
Richtig, kommen runter und steigen direkt wieder auf. Das ist natürlich schon so eine kleine Demut, aber auf der anderen Seite sage ich dann, stell dir vor, Bremen und St. Pauli werden aufgestiegen.
Ja, also das, wo an der Strohhalm, an dem wir uns hangeln, ist dann tatsächlich, dass am Ende St. Pauli wieder hinter uns ist, wir die ja, wir wollen es ja immer nicht sagen, aber wir eben das letzte Spiel gewonnen haben, Staatsmeisterschaft, dürfen wir jetzt noch zweimal wieder austragen. Also da ist die Welt in Ordnung. In Hamburg wird man nicht von anderen Hamburgern irgendwie belächelt. Es ist eh, sind wir alle gleich, ne? Da haben wir.
Ja,
uns,
also das
ist keiner geiler.
Wie gesagt, aber das mit dem direkten Wiederaufstieg, das haben wir eben halt vor ein paar Jahren verkackt. Und das muss auch abgehakt sein für das, für diese Saison, für das, was wir halt am Start hatten, an Material, und haben wir eine gute Saison gespielt, im Grunde genommen sogar, ja, auch faktisch unsere erfolgreichste Zweitligasaison, darauf muss man gucken.
Ja.
Ne? Nicht auf das, was jetzt irgendwie vor 3 Jahren irgendwie da schiefgegangen ist. Das ist eben halt vorbei, und diesen Weg gehen wir ja auch nicht mehr. Und
ja, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den positiven Dingen. Genau. Also so ein bisschen Fazit. Wir haben Fazit. Wir sind der Meinung, da war natürlich, weil wir so dicht dran waren, mehr drin. Aber wir sind zufrieden, weil wir die beste Saison, und weil wir vielleicht, das finde ich ganz wichtig, eben am Ende, du kannst ja das gleiche Ziel erreichen, indem du ganz weit vorne bist und in den letzten 5 Spielen abrutscht. Oder du kannst das gleiche Ziel auch erreichen, nämlich immer jetzt den 3. oder Platz, indem du eben auf dem 5. oder 7. bist und das in den letzten Spielen irgendwie noch rausholst. Also du bist im Grunde genommen, das ist ja unser Ziel oder unser Wunsch, dass ein Trainer die Spieler besser macht oder die Mannschaft besser macht. Und wir hatten unsere Ups und Downs, und am Ende sind wir aber besser. Also hast du das Gefühl, du gehst jetzt mit einer Mannschaft, die meisten Spieler bleiben da, die irgendwie gefestigt ist oder die eine Spielidee hat, gehst du in die nächste Saison. Und da kommen wir jetzt mal zu dem.
Also das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz interessant, wie du das sagst, weil also Tim Walter wird ja gesagt, er setzt auf junge Spieler und macht die besser. Und das ist zum Beispiel was ich gar nicht so sehe, weil es gibt immer, bei jedem Trainer, den wir hatten, gab es 1, 2 junge Spieler, die gebracht haben und die sie gefördert haben. Also bei Tione war es Ambrosius, der aus der 2. Mannschaft kam und Stammspieler war. Und bei Hacking war es, weiß ich nicht, damals Warnumann, oder jeder hat so 1, 2. In dieser Saison ist es mit Sicherheit, also als Vorzeigebeispiel, Vuskovic, aber der ist vielleicht einfach ein cooler Junge und ein sehr talentierter Spieler. Der hätte sich wahrscheinlich unter jedem Trainer entwickelt. Bei Warnumann habe ich jetzt keine tolle Entwicklung gesehen.
Na gut, der war verletzt.
War viel verletzt.
Aber was ist mit Muheim, was ist mit Suhohn? Das sind doch schon Entwicklungen, die da sehe ich.
Ja gut, der hat sich halt getraut, die reinzuschmeißen. Aber genauso kannst du sagen, was ist mit Tommy Doyle? Das ist ein super Junge.
Gut, aber da sagt er, zu Tommy Doyle sagt er, der wollte nicht so, wie er wollte. Der wollte nicht alles geben. Und da hat er gesagt, ich kann ihn nur gehen lassen, weil der will nicht meinen Weg gehen und er gibt nicht alles. Und
so, also das gibt es immer. Also ich will da auch gar nichts Negatives sagen. Ich finde das ja auch gut, aber ich sehe nicht, dass das jetzt, dass er der große Bessermacher ist oder Jugendtrainer. Ich finde halt einfach, um das positiv vorzuheben bei ihm, und das hat man jetzt vielleicht im letzten Spiel nicht gesehen, aber in Berlin und im Rostock-Spiel hat man das ganz klar gesehen, dass die Mannschaft für ihren Trainer spielt, dass sie an das System von ihrem Trainer glaubt, dass sie an sich glaubt. Und das ist etwas, was er geschafft hat mit den Jungs. Und das finde ich irgendwie ist sein größter Verdienst oder seine größte Stärke.
Also dem muss ich jetzt so ein bisschen widersprechen. Also wenn man sagt, irgendwie der Trainer sagt das von sich selbst, ich kann junge Spieler besser machen, heißt das ja nicht jedes Mal. Das muss ein 17- oder 18-Jähriger maximal aus dem eigenen Jugendbereich sein, der noch nicht ein Profispiel gemacht hat und dann hochgezogen wird und fast Stammspieler ist, und davon brauche ich dann 6 im Team. Sondern wir haben die jüngste Mannschaft, den jüngsten Kader der 2. Liga. Und spielen viele sagen Harakiri, aber am Ende haben wir, glaube ich, 2 Gegentore gegen aufgrund unseres Aufbauspiels gefangen. Mhm. Das ging also eigentlich in den meisten Phasen gut und das geht beim Torwart los und endet vorne beim Stürmer, dass sie alle mitspielen und sich das trauen. Und da ist jeder Spieler eingebunden und mit Sicherheit jeder Spieler besser geworden. Das hat wahrscheinlich keiner vorher so gespielt. Die Dinger eher lieber nochmal Seiten ausgebolzt, wenn er mit dem Rücken zum Gegner einen Ball im eigenen 16er angenommen hat. Und wir kombinieren uns da pro Spiel sehr häufig von hinten raus. Und das mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Ich glaube schon, dass er da jeden Jungen, und wir haben ja fast eigentlich keinen richtigen alten Spieler, in dem Sinne besser gemacht hat. Plus einen Suhohn zum Stammspieler gemacht bis zur Verletzung. Maxi Rohr, der auf einmal im Relegationsspiel auf dem Platz steht und keiner weiß, wo der jetzt hergekommen ist. Was hat er im Training gemacht dafür oder so. Heuer Fernandes ist alles andere als alt und hat eine herausragende Saison gespielt. Also von daher, glaube ich, kann man schon sagen, Tim Walter ist ein Trainer für eine junge Mannschaft. Und da kann man nur hoffen, dass die sportliche Leitung beziehungsweise die Vereinsleitung oder die AG-Leitung oder wer auch immer da jetzt nicht durchdreht und die richtige Entscheidung trifft, weil natürlich wird man 1-2 Verstärkungen brauchen, weil ein Magnumann eventuell gehen will. Leihspieler müssen vielleicht gehen, auch wenn sie nicht wollen. Aber wirklich nur minimale punktuelle Verstärkung und dann sollte das eigentlich, gut wie jedes Jahr, aber für die zweite Liga reichen. Von oben kommt jetzt nichts Bärenstarkes nach unten. Vor Kaiserslautern sollten wir uns, glaube ich, also auch nicht fürchten. Kind in Hannover macht vielleicht ein bisschen die Schatulle auf mit Ansage. Aber sonst müsste das eigentlich, und dieses Spielsystem war aus meiner Sicht so ein bisschen dafür verantwortlich, die ganzen Unentschieden, die uns am Ende 2, 3, 4 Punkte gekostet haben, mit denen wir dann locker aufgestiegen wären. Das ist jetzt verinnerlicht und wenn alle einigermaßen an Bord bleiben und die gleiche Performance abrufen wie in jetzt der abgelaufenen Saison, dann mache ich mir da, habe ich da eigentlich keine große Angst, dass es noch ein weiteres Jahr nicht klappen wird. So, und wenn du es nach spätestens 3 Jahren nicht geschafft hast, dann ist es auch egal, ob 4 oder 5 Jahre du gebraucht hast, obwohl es mich immer noch nervt, aber okay. So, ist wie es ist. Ja, wollen wir hoffen, dass es keine schlimmen Verletzungen gibt. Ne? Mit Jatta haben wir jetzt schon einen nicht unwichtigen Spieler.
Schwere
fürs System.
Muskelverletzung im Oberschenkel.
Wo man jetzt schon sagt, dass er beim Saisonstart nicht dabei sein wird. Aber gut, da hast du jetzt Zeit genug und ja, ein Jatta sollte dann durch einen Neuzugang oder
aber
durch,
dann lass aber durch zu die dem Mannschaft Punkt kommen.
Gut ersetzt werden und dann sollte das klappen.
Also wir sind, glaube ich, alle der Meinung und ich habe auch noch nie einen anderen gehört und ich glaube auch, es ist jetzt so ein bisschen, der Vorstand wurde jetzt irgendwie entlassen oder beziehungsweise bestätigt, dass die Arbeit weitergemacht werden soll, Bolt ebenfalls. Ich glaube, dass wir doch keine Angst haben müssen, dass Walter und
ja, also es kommt gerade die Push-Nachricht, dass Favre doch nicht nach Gladbach geht. Also von daher.
Okay, scheiße. ich würde mal jetzt vorschlagen, dass wir, also wenn ihr nicht anderer Meinung seid, also dass wir, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass das Team Walter so bestehen sollte, dann würde ich mir mal oder ihr könnt mal sagen, wo müssen wir uns noch verbessern, wo müssen wir uns, also nur mal ganz kurz, Alidou wird weggehen, Winsheimer soll gehen, Kaufmann wird
wahrscheinlich. Winsheimer ist auch schon weg.
Genau.
Der ist in Nürnberg.
Okay, ja, genau, stimmt, Entschuldigung. Schäbig, ne? Aber ist ja nicht sein Wille allein gewesen. Also Kaufmann wird wahrscheinlich nicht noch weitergeliehen, wie jetzt das Tom gerne möchte. Und Chuck Vitadze ist auch weg, ist sicher. Wagnermann will weg, der wird auch gehen und zurückkommen Meisner.
Jamra will, glaube ich, auch weg.
Ja, Jamra hat auch, glaube ich, kennst du. Und Amici und Opoku kommen zurück. Da weiß man aber auch nicht, ob die da bei uns weiter irgendwie spielen werden. Ja, also wir werden sehen, ob sich da von den Zurückkommen einer durchsetzt. Ich weiß nicht, Ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt. Also, dass Meisner, also Amici, ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt, was mit Amici ist irgendwie? Wo war der eigentlich jetzt irgendwie? Ja, irgendwo.
Nee, tatsächlich habe ich es nicht verfolgt.
Was ist aber denn mit so einem los?
Ich glaube, vierte englische Liga ist das.
Ist der?
Bolton Wanderers oder so.
Und der kommt jetzt wirklich zurück? Oder wird er vielleicht vorab wieder zurückgeschickt?
Ehrlich gesagt, glaube ich, weder Opoku noch Meisner noch Amici werden in der nächsten Saison irgendeine Rolle spielen. Also nennen wir mal einen Ausleihspieler aus den letzten Saisons, der es danach irgendwie in den Kader geschafft hat. Also am besten hat er noch Winsheimer abgeschnitten.
Ja,
aber irgendwie ist das beim HSV nicht so. Was man verleiht, ist eigentlich so nicht nach dem Motto, entwickel dich mal, dann spielst du nächste Saison, sondern ist so, mach mal irgendwas anderes. Vielleicht bleibst du da. Also ich rechne da mit keinem. Auch wenn Opoku vielleicht und Amici ja auch eine Position haben, wo wir jetzt Bedarf haben und Meißner vielleicht für den Stürmer im Zentrum als dritte Wahl vielleicht mitlaufen kann. Aber das, wie gesagt, wichtig wird da keiner. Ich glaube, wichtig im Gegensatz dazu ist, wirklich einen zweiten guten Stürmer zu haben. Denn also, wie gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben ja auch ein bisschen Glück gehabt mit den Verletzungen. Was wäre denn gewesen, wenn Glatzel mal für 3 Monate verletzt gewesen wäre und wir hätten da mit Winsheimer oder Kaufmann gestanden? Dann wäre mit Sicherheit nicht der dritte Platz bei rausgekommen. Und also du musst da einen haben, den du entweder für Glatzel dahinstellen kannst oder der auch mal neben Glatzel spielen kann. Da hätte ich auch schon ein, zwei Ideen. Und gibt es ja auch Ideen in der Gerüchteküche, dann wissen wir ja, dass wir ordentlich Abgänge haben auf dem Flügel. Also Jacques Vetatze wird zurückgegeben, Alidou ist weg.
Ja gut, aber wenn wir sagen, wir haben ordentlich Abgaben, wen geben wir denn ab? Wir geben keinen Spieler ab, der in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat.
Bis jetzt,
gerade im,
genau. Ja, also
in der Rückrunde, daher, die beste Rückrunde, die wir in der zweiten Liga
gespielt haben. Von daher haben wir die Möglichkeit, uns zu verstärken. Und das, wie gesagt, dieser Bereich ist auch wichtig, denn das hat man jetzt auch in dem Spiel gegen Hertha gesehen, wenn ein Glatzel abgemeldet ist, ist auch kein anderer da, der den Job machen kann. Oder wenn Kittel halt irgendwie eine Blockade hat oder Jatta ist nicht fit, wenn du dann Kaufmann oder Alidou reinschmeißt, dann passiert halt nicht viel. So, ne? Die kannst du halt nur dann reinschmeißen, wenn's eh schon gut läuft.
Lass mal über ein paar Personalien reden. Kittel, glaubt ihr, macht das Sinn mit Kittel weiter, weil es ja so eine Wundertüte ist, ein teilweise überragender Spieler, der ja, aber eben ja auch Phasen oder große, denke, Phasen hat. Arne, sag, denke, du mal jetzt, ja, was. Entschuldigung. Ich muss ihm manchmal ein bisschen helfen, ja, dass er sich durchsetzt. Was sagst du zu solchen Spielern?
Na, ich denke mal, dass du schwierig Ersatz bekommen wirst, der derartige Fähigkeiten hat und auch sofort greift. Also da ist der HSV finanziell nicht mehr ausreichend aufgestellt und es wäre eine weitere Lücke, die es zu schließen gilt, und zwar sinnvoll in einem gut funktionierenden System. Und da ist die Frage, ob man sich dem Risiko aussetzen sollte oder ob man sagt, okay, natürlich bringt er nicht konstant die Leistung, die alle von ihm erwarten, er wahrscheinlich selber auch. Aber solange da jetzt keine lukrativen Angebote reintrudeln oder er von sich aus Signale gibt, würde ich ihn so behalten und dann hast du eine Baustelle weniger.
Wie groß ist die, also wir haben ja jetzt festgestellt, die weg wollen, sind auch eigentlich die eher so Ersatzspieler sind, also die eingewechselt werden. Wir haben einen, und das ist ganz wichtig, in 7 Wochen exakt ist das erste Spiel der zweiten Liga wieder. Das liegt, wie ich vorhin schon sagte, an dem frühen WM-Start im Winter da oder überhaupt an der WM im Winter. Und jetzt gehen Leute, die eher nur Einwechslungsspieler waren. Aber wie groß ist die Gefahr und wer könnte das sein, dass uns Angebote gemacht werden für gewisse Spieler, wo wir sagen, als HSV, der Geld braucht, ey, können wir nicht nein sagen. Also wir haben eine
Vuskovic.
Vuskovic.
Ja, Also das im Grunde genommen gut, es gab auch mal ein Gerücht, dass es Köln an Schonlau interessiert war oder so. Mhm. Es gibt auch irgendwie ein Gerücht mit Glatzel. Aber ehrlich gesagt weiß ich bei diesen ganzen Spielertypen nicht, wo die ein Angebot bekommen sollten, wo sie sich dementsprechend verbessern. Also ich sehe jetzt bei aller Liebe jetzt nicht irgendwie, dass irgendein Bundesliga-Club kommt und sagt, hier Schonlau, Glatzel, ja, ihr aber seid so bei uns in der Startelf oder so.
Ein Bundesliga-Club, der im unteren Mittelfeld, also wie nennt man das, unteren Mittelfeld, also der einfach, jetzt nicht unbedingt den sechsten Platz anstrebt, aber nicht absteigen möchte, ja, und ein gewisses Geld zur Verfügung hat. Ne?
Kann sein, Clubs aber
gibt's ja.
Also und, das wäre...
Also es ist unattraktiv, weil es wäre ein Augsburg, es wäre ein, was weiß ich, Bochum oder wer auch immer. Ja. Und da ist die Frage, willst du da hin? Ne? Aber wenn das Geld stimmt und so und erste Liga willst du vielleicht auch mal irgendwann, weil irgendwann ist deine Zeit auch vorbei.
Klar, kann sein, aber wie gesagt, das glaube ich nicht. Also wenn, dann wäre es wahrscheinlich Vuskovic und da haben wir gerade mal verlängert. Da würde es auch richtig Geld geben.
Ja, das ist ja das Gute. Wir haben wirklich, wir haben Verträge gemacht, wir haben diesen Kern dieser Mannschaft, die auch diese Erfolge im letzten Spielen gemacht hat. Im Grunde haben wir die alle sicher. Und es wäre ja nur die Frage, und das ist ja das Gute, dass wir da Verträge gemacht haben, über mehr hier und da ein Jahr und mehr, wie auch immer, dass wir diese Menschen, diese Spieler dann auch mal verkaufen können und ein bisschen Geld verdienen können. Okay. Ich denke mal, wenn wir mit Tim Walter weitermachen, dann wird es vielleicht hier und da einen Verkauf geben und dann eben für das Spielsystem Walter vielleicht von einem Verkauf zwei Spieler geholt. Also ich habe ein gutes Gefühl einfach, wenn wir mit diesen Jungs, wenn wir mit Tim Walter weitermachen und mit dieser Idee, oder?
Ja, wie gesagt, das ist ja das Schöne. Die Schlüsselspieler haben wir ja. Also dieses Gerüst steht ja. Wir brauchen ja jetzt nur gute Ergänzungsspieler. Also vielleicht ein Flügelspieler, der für die Startelf so als Königstransfer oder eben halt ein der quasi auf der Kittelposition einschlägt oder so. Und dann ist Kittel halt sozusagen der Einwechselspieler oder auf dem Flügel. Aber wir brauchen eigentlich nur einen wirklich qualitativ sehr hochwertigen oder teuren Transfer und ansonsten müssen wir ein paar gute Leute für die zweite Reihe haben und da seid ihr euch ja einig, dass Walter auch jemand ist, der junge Spieler entwickeln kann und da kommt vielleicht der ein oder andere. Es gibt ja zum Beispiel das Gerücht Königsdörfer aus Dresden. Da sind aber, glaube ich, auch noch ein paar andere Leute dran.
Leichenfledderei.
Ist ja dazu, gehört zum Geschäft.
Gehört dazu.
Und da habe ich mir gedacht, wenn man schon irgendwie nach Dresden guckt, was ist denn mit dem Daferner? Der hat da immerhin auch irgendwie 15 Tore gemacht.
Ich habe noch vorhin gegoogelt, dass ich noch was zu Dresden sagen kann, aber dann habe ich gedacht, ah ja, Jan kommt ja, der hat ja diese ganze Mannschaft studiert, der weiß wer. Ja, aber dass wir da einen abgreifen, wäre doch nicht schlecht. Ne?
Das wäre auf jeden Fall interessant. Daferner ist ein, sag mal, ähnlicher Spielertyp, ein bisschen wie Glatzel. Also und er könnte ihn gut ersetzen, könnte aber auch neben ihm spielen.
Ja, hat es ja hier und da mal gegeben, Doppelspitze.
Ja.
Warum nicht? Ne? Also ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, da aufgrund der Tatsache, dass wir schon in 6 Wochen im Grunde genommen, also in 3 Wochen geht das Training wieder los, dass wir schon eine feste, bestehende Mannschaft haben, die hatten wir oft nicht und vor allem eine, die bis auf jetzt das letzte Spiel einfach sehr erfolgreich war in den letzten Wochen, könnten wir einen guten Start hinlegen.
Und zwei Transfers, also 2 Neuzugänge haben wir ja schon quasi. Nämlich Ambrosius und Leibold.
Ja. Also, ist das denn sicher, dass die jetzt Saisonstart dabei sein können? Oder die hat man ja scheinbar geschont, um sie dann zu haben, oder?
Ja, also ich habe jetzt nichts gehört, aber das wäre dann jetzt doch etwas sehr lang.
Du warst ja immer sehr pessimistisch und damit lagst du mehr als richtig. Du hast dann gesagt, ja, frühestens am Ende der Rückrunde. Mhm. Wir alle, was? Ja. Und da hat man wahrscheinlich ihn geschont, also Du lagst richtig mit Ali Du. Man hätte diesen Menschen, den hätte man ziehen lassen müssen. Ihr lagt alle mit euren Sachen richtig.
Ja, aber also, ist doch wunderbar. Also da hatten wir mit Muheim und Vuskovic also ein goldenes Händchen, was die beiden Langzeitverletzten betrifft. Und nachdem wir jetzt einmal das Walter-System eine Saison kennengelernt haben und die Mannschaft das sehr gut umsetzt, muss man sich tatsächlich fragen, als er noch gespielt hat, habe ich ja immer die fußballerischen Defizite von Ambrosius immer mal angesprochen, also ein Zweikämpfer vom Herrn. Mhm. Aber da bin ich mal gespannt, ob Walter es vielleicht sogar schon geschafft hat beim Training, wo diese wenigsten von uns zugucken, oder es noch schaffen wird, dass auch er in diesem System den Ball unter Bedrängnis im 16er in der eigenen Hälfte auch immer noch vernünftig spielt und nicht einfach nur zur Seite ins Aus schießt oder gar im Dribbling dann verliert. Also da bin ich mal gespannt. Weil wenn er das nicht ansatzweise so auf die Kette kriegt, kann ich mir vorstellen, werden wir ihn nicht häufig sehen auf dem Platz.
Ja, und was auch eine interessante Frage ist, wie gesagt, wir haben ja mit Muheim auch einen Vertrag aus der Leihe gemacht, obwohl ein Leibold ja eigentlich dann wohl irgendwann wieder da ist. Da frage ich mich, was ist der Plan dahinter? Soll die Position so doppelt besetzt sein oder ist Muheim vielleicht jemand, den man auch auf rechts trainieren kann? Oder ist Muheim jemand, der man auch weiter vorne spielen kann? Und ich habe da so die Spekulationstheorie gehabt, was ist denn eigentlich, wenn wir Leibold ein bisschen weiter vorne spielen lassen auf dem Flügel? In der Saison, also in der Hacking-Saison, zwei Saisons vorher, war er der Top-Vorbereiter. Vielleicht ist das auch eine interessante Alternative, dass Muheim halt hinten links spielt und Leibold spielt vorne mit und ist offensiv stärker mit eingebaut.
Also für mich eine absolut gangbare Option. Wenn sich noch ein anderer Flügelspieler herauskristallisiert, irgendwie aus den eigenen Reihen, wäre ja super. Ansonsten hast du eine Gelbsperre oder eine Verletzung von einem der beiden. Hast du immer noch einen, der links hinten seine Stammposition spielt. Und dann musst du halt ein bisschen offensiver kreativ werden, wer da spielen könnte. Aber also die beiden zusammen auf der linken Seite würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen.
Und die Idee kann ja auf definitiv wird die Idee gewesen sein, ich mache einen Vertrag mit jemandem, den wir jetzt hier ganz groß stark sehen, den vielleicht andere noch nicht so auf dem Zettel haben, den wir dann verkaufen können. Also ein bisschen Geld machen. Ja,
also ich meine, dass Ali Du geht, das weiß man jetzt schon lange. Ne?
Da haben wir leider ja nichts dran verdient, aber man muss ja auch sagen, wenn Ali Du sich so präsentiert hat, wie er es jetzt in den letzten Monaten gemacht hat, dann mache ich den Verantwortlichen keinen Vorwurf, dass man das nicht erkannt hat. Ne? Wenn er diese Stärke jetzt nur in diesen Spielen, oder wenn Walter das irgendwie ein bisschen erkannt hat und er in diesen ersten Spielen in der Hinrunde das hat er ja ein bisschen gezeigt und sowas, und wenn er es vorher auch nicht gezeigt hat, dann konnte man das auch nicht ahnen.
Ja, also wie gesagt, das ist, ich will jetzt auch den Jungen nicht schlecht reden, der hat ein paar tolle Talente und ist bestimmt auch ein guter Junge, weil sonst hätte Walter ihn nicht beim Team dabei gelassen. Das ist also bestimmt einer, der charakterlich in Ordnung ist. Ich finde halt, wie gesagt, seinen Wechsel in die Bundesliga nicht nachvollziehbar, weil er halt gerade so bei den Standards beim Passen und Flanken und Schießen wirklich noch viel, viel aufzuholen hat. Ja gut, aber vielleicht hat Frankfurt da einen Plan. Für uns ist das jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Syndrom, was wir auch in der Saison vorher hatten mit Meißner, der dann da reingeschmissen wurde und dann ein, zwei gute Spiele hatte, aber das kann er auf Dauer nicht bringen. Und Ali Du kann auch nicht, hätte auch für uns auf Dauer der Saison oder auch nächste Saison kein Startspieler oder fester Leistungsträger sein können. Das hat er nicht.
Ja, also wir haben Es ist Fußball, wir haben es beim HSV jetzt schon oft erlebt, geht es einfach manchmal sehr früh in die Richtung nach ganz, ganz oben. Und man sieht ja jetzt Fiete Arp. Also für mich hat er noch am meisten da rausgeholt, weil wäre er beim HSV geblieben und so, dann wäre er jetzt auch nicht Stammspieler, würde auch nur in der zweiten Reihe spielen und würde einfach viel weniger verdienen. Jetzt ist er in Kiel, spielt er auch nicht, aber verdient viel mehr. Also man muss ja auch gucken, wo man.
Ich habe heute gelesen, dass Nagelsmann erstaunlicherweise nicht mit Fiete Arp plant in der nächsten Saison.
Du hast, das ist eine interessante Geschichte. Achso, ja, richtig. Nagelsmann ist ja Trainer von Bayern und da spielt er ja eigentlich noch, oder ist er noch unter Vertrag. Okay, er plant nicht mit ihm und ja, okay. Das erstaunt uns. Und was uns noch erstaunt, du hast da irgendwas aufgedeckt, ein Wechsel.
Ah, ich habe ja jetzt schon hier Königsdörfer genannt. Da ferner habe ich ja dazu gedichtet. Aber ich gucke natürlich ganz gerne mal auf transfermarkt.de. Zu den Gerüchten, da gibt es auch von Kiel das Gerücht, dass Fabian Reese noch beim HSV im Gespräch ist.
Wer ist das?
Ein Spieler von Kiel. Also auch ein Offensiver.
Kenne ich nicht.
Ja, na gut. Scheiße. Aber du kanntest...
Ein Linksfuß.
Ja. Kenne ich immer erst, wenn du sie erwähnst und sie dann im nächsten Spiel Tore schießen gegen den HSV.
Genau, okay. Ja. Dann gibt es noch in Frankreich jemanden mit dem schönen Namen Warren Bondo.
Ja, das ist ein typisch französischer.
Ja, eigentlich auch ein Mittelfeldspieler, der aber auf fast allen Mittelfeldpositionen spielen kann. Vielleicht ganz interessant. Und einen alten Bekannten, Drimmitsch, den hatten wir schon mal geliehen. Das ist allerdings mittlerweile auch schon 6 Jahre her. Keine Ahnung, der ist ja nun schon, also damals, glaube ich, war von Mönchengladbach an uns verliehen. Dann ist er irgendwie nach Norwich City abgegeben worden. Die haben ihn wiederum verliehen in die kroatische erste Liga. Da hat er aber immerhin 25 Tore geschossen.
Ja.
Das, also Tore schießen kann er. Ich kann die kroatische Liga nicht so einschätzen. Vom Typ her ist er, glaube ich, auch ein Typ ähnlich wie Glatzel von der Spielanlage her. Vielleicht ein bisschen schneller, aber jetzt ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann ist doch tatsächlich heute für alle, die die App transfermarkt.de nutzen, wir machen ein bisschen hier Werbung, tatsächlich ganz oben das neueste Gerücht, Lionel Messi zum HSV. Aber da muss sich wohl irgendwie jemand vertippt haben.
Lionel Richie wahrscheinlich. Ne?
Aber
ja, who knows, ne? Who knows?
Vielleicht
wäre auch noch mal.
Ja, vielleicht hat Kühne doch noch mal irgendwie was eingefädelt.
Ja,
also,
das wäre doch geil.
Die heute alle irgendwie, es ist ja wirklich, ich glaube, Mbappé hat 300 Millionen bekommen, Handgeld, keine Ahnung, vielleicht.
Die Franzosen.
Ja, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen ungesund heutzutage. Nein, aber das ist sicherlich ein Tippfehler, aber sehr amüsant für alle, die sich das nochmal angucken wollen.
Hängt es euch, macht Screenshots und werden morgen rumgehen. Ja, okay, also ich glaube, also wir können zufrieden sein, dass wir eine tolle Mannschaft haben, die das gezeigt hat in den letzten Spielen, die auch wohl so zusammenbleibt, hoffen, dass der Trainer und alles so weitergehen kann, das ist meine Meinung, ich glaube auch eure, da wir schon in, wie gesagt, 7 Wochen wieder auf dem Platz stehen in der zweiten Liga, das ist wirklich eine sehr kurze Pause. Jetzt haben wir ein paar Wochen, weiß nicht, 2, 3 Wochen und dann geht das Training wieder los und dann werden wir viel hören über irgendwelche Transfers, vielleicht wird der eine oder andere auch gehen, wo wir ein bisschen traurig sind, aber ich bin echt recht zuversichtlich, was die nächste Saison angeht. Denn wie ihr schon gesagt habt, es kommt nichts Besonderes runter, es ist auch nichts Besonderes hochgekommen und von daher wäre das mal ein Durchmarsch, den wir da erwarten können und wir haben uns, glaube ich, alle drei ein bisschen geärgert, dass unser Urlaub schon geplant war an dem Tag, als man Geschichte hätte schreiben können als HSV, also Geschichte, aber man hätte aufsteigen können und der Vorteil an der Sache ist, dass wir das vielleicht, wenn wir ein bisschen besser Urlaub planen, nächstes Jahr dann doch selber miterleben können, vielleicht schon im März oder so, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Nein, aber vielleicht schon ohne Relegation in einem der normalen Ligaspiele, oder? Woran glaubt ihr? Wer glaubt daran? Habt ihr ein gutes Gefühl für die
Also ich sag, dass wir spätestens nach dem drittletzten Spieltag mit 8 Punkten Vorsprung aufgestiegen sein werden.
Oh, wow. Schön.
Ja, also wie gesagt, ich will da nicht zu voreilig sein. Ich glaube, wir haben jedes Jahr gesagt, nächste Saison steigen wir denn auf. Ich finde aber tatsächlich...
Jetzt habe ich jetzt nicht mehr gesagt.
Zeit, aber ja. Ich finde aber tatsächlich, also so starke Konkurrenz, wie es jetzt diese Saison gab. Ja. Und
eigentlich ist alles so passiert, wie wir gedacht haben. Ja. Oder Mann, da steigen Bremen und Schalke.
Ich glaube halt tatsächlich, dass Bielefeld sehr, sehr viele gute Spieler verloren hat und auch jetzt durch ein paar Trainerwechsel auch wirklich ihren Rhythmus verloren hat. Die werden eine Zeit brauchen, bis sie wieder hochkommen, und Fürth erst recht. Also den wird es im Nachhinein, glaube ich, überhaupt gar nicht gut getan haben in die Bundesliga. Sowas kann ein Konzept, eine Struktur auch komplett zerreißen, weil du auf einmal musst du den Leuten besser bezahlte Verträge geben, musst Leute dazu verpflichten, die da ganz aus dem Gehaltsgefüge raus sind, und das ist alles sehr ungesund, und jetzt springen alle wieder ab vom Zug und du weißt nicht, welche Position du besetzen musst. Und also ich glaube, Fürth wird erstmal keine Rolle spielen. Und das ist von auch St. Pauli, die jetzt...
die verlieren ja alles. Da geht alles weg.
Die eine super Hinrunde hatten. Da werden auch ein paar Spieler gehen. Die werden jetzt auch wieder so eine tolle Hinrunde spielen, glaube ich. Das wird sich einpendeln. Interessant ist, was in Nürnberg passiert. Da muss man mal gucken, oder vielleicht in Düsseldorf, ob sich da weiter was entwickelt. Aber ansonsten hat man wirklich die Chance, wenn der HSV jetzt so zusammenbleibt, wie wir es planen, dass das Gerüst bleibt und dass man ein paar gute Transfers dazu macht, hat der HSV wirklich eine Chance, mal eine souveräne Saison dort zu spielen, die ganze Zeit oben zu sein und nicht ins Wackeln zu kommen. Und dann muss ich sagen, steigt man auch wirklich dann mit breiter Brust auf und hüpft da nicht noch irgendwie mal so kurz zufällig mit rein, sondern ich glaube, dann steigt man ganz anders auf und hat auch eine ganz andere Perspektive dann für die wirklich für die Saison. Aber
ja, vielleicht eine
die Planung mache ich jetzt noch nicht auf.
Schale für die Trophäenvitrine, vielleicht gibt es da ja noch was wir abgreifen können, ne? Ja, ich glaube, da haben wir das alles gesagt. Das war ein gutes Ende für diese Saison. Seid ihr damit einverstanden?
Ja.
Dass wir hiermit jetzt abschließen, dass wir alles gesagt haben, oder gibt es noch was zu sagen?
Alles gesagt.
Ich möchte jetzt auch keinen schlauen Spruch machen, aber es ist, wie es ist. Wir sind ein bisschen enttäuscht, ob der Möglichkeiten, die wir da zum Schluss hatten. Aber am Ende des Tages bleibt es, wie es immer war. Und es gibt unglaublich viele Vereine, auch gute Vereine da draußen. Aber wie gesagt, am Ende interessiert uns nur ein Verein, und das ist
nur der HSV.
Nur der HSV. Tschüss, bis bald.